Leute, ihr könnt uns doof finden, ihr könnt uns kritisieren, aber lasst uns doch wenigstens versuchen, auf dem gemeinsamen Boden der Realität miteinander zu diskutieren. Es ist gerade unsere Aufgabe als Volksvertreterinnen, uns auszukennen mit dem Thema Energie und Krieg. Es ist alles unfassbar teuer und deswegen gilt es doch jetzt so zu investieren, wenn wir schon Milliarden ausgeben, dass wir das nicht Putin und Trump in den Rachen schmeißen, sondern in unser eigenes Land investieren. Das ist die Kernaussage.
Also Sie fahren selber gerne schnell, wären aber tendenziell für ein Tempolimit.
So ist es.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Poststiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir über die Fragen, die Deutschland gerade wirklich bewegen. Heute geht es um die Wirtschaft und um die Frage, wie viel grüne Wirtschaftspolitik verträgt ein Industrieland? Denn die Grünen starten jetzt einen neuen Anlauf, um ihr wirtschaftspolitisches Profil zu schärfen, mit einem Wirtschaftsbeirat, in dem Abgeordnete, Wissenschaftler und Unternehmer zusammenkommen, um, Zitat, eine praxistaugliche Wirtschaftspolitik zu entwickeln. Geleitet wird der Beirat von der Hamburger Bundestagsabgeordneten Katharina Beck. Sie ist finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, war vorher Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit und gehört zu den Stimmen in ihrer Partei, die Wirtschaft und Klimaschutz zusammendenken wollen. Und mit ihr spreche ich heute über die Wirtschaftskompetenz der Grünen. Hallo Frau Beck, Sie sitzen mir gegenüber. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, da sein zu können.
Frau Beck, was denken Sie denn, wenn Sie aktuell auf die Preise an der Tankstelle blicken?
Na, das ist natürlich absolut verrückt ist, wie hoch die sind und wie wenig ausreichend im Bewusstsein ist, dass davon wirklich der kleinere Anteil nur auf die Rohölpreisentwicklung zurückgeht, der größere Teil aber darauf zurückgeht, dass wir es hier mit einem Oligopol zu tun haben, was wie so eine Art altes Ehepaar funktioniert. Ja, da weiß man schon jetzt, an der anderen Tankstelle werden die Preise hochgesetzt und dieses Oligopol mit wenigen Anbietern führt dazu, dass eben eine Preissetzung möglich ist. Und das ist ein ganz großes Problem, weil krisenbedingt da so eine Chance besteht, zu sagen, hey, es liegt alles an der Krise. Wenn man sich die Details aber anguckt, liegt es da gar nicht dran. Und hier müsste die Bundesregierung aus meiner Sicht noch viel stärker gegen diese unfaire Preisbildung vorgehen.
Was meinen Sie genau, womit könnte sie stärker dagegen vorgehen?
Also erstmal ist gut, dass Sie beim Kartellrecht nachgeschärft haben. Das wirkt nur erst mittel- bis langfristig. Wir haben als in der letzten...
Es gibt Klagen, aber die liegen dann beim Kartellrecht und werden lange nicht bearbeitet oder dauern sehr lange in der Bearbeitung.
Es dauert, ne? Also man will ja auch, da bin ich auch eine totale Befürworterin, dass man jetzt nicht bei jeder kleinen Unregelmäßigkeit oder exponentiellen Entwicklung, sagen wir mal BioNTech entwickelt einen super Impfstoff und dann verdienen die damit viel Geld. Das ist ja total in Ordnung. Und da soll nicht sofort irgendwer eingreifen, wenn die Nachfrage dann auch passt zu einem gesteigerten Angebot. Aber wenn angebotsseitig diese Preisabsprachen bei wenigen Anbietern im Markt stattfinden, dann müsste man eigentlich schneller eingreifen können. Wie gesagt, da gab es jetzt eine kleine Novelle.
Denken Sie an eine Übergewinnsteuer?
Darauf will ich gerade zurück. Das ist für mich immer eher so eine Krücke, aber es ist ein ganz klares Kriseninstrument. Es ist für mich kein langfristiges Instrument, ein Kriseninstrument. Und ich möchte es einmal kurz erläutern. Man sagt dann ja, das kommt ja später rein, dieses Geld, und dann bringt das ja jetzt auch nichts. Aber unserer Erfahrung nach und auch in anderen Ländern hat es eine preisdämpfende Wirkung, wenn man das ankündigt. Wir haben gesehen, wir haben das 2022, 2023 eingeführt. Das hieß EU-Energiekrisenbeitrag. Das hat 2,5 Milliarden Euro.
Damals unter der Ampelregierung.
Ja, das finde ich auch spannend, weil das ging ja sogar mit Christian Lindner zusammen. Also so unmarktwirtschaftlich kann das ja nicht sein.
Finanzminister und damaliger FDP-Chef, ja.
Richtig.
Ich wollte kaum noch vorstellen, dass er für eine Übergewinnsteuer war.
Naja, wir haben es ja Energiekrisenbeitrag genannt als Vorschlag zur Güte, damit er nicht darunter leiden musste, eine neue Steuer einzuführen. Aber es wurde gemacht und es ist ja tatsächlich sehr liberal, weil wir es hier nicht mit einem freien Markt zu tun haben, in dem sehr viele Anbieter miteinander im Wettbewerb stehen, sondern wie gesagt mit einem Oligopol. Und daran denke ich halt immer, ich habe das damals auch sehr aktiv mit verhandelt. Ich wusste gar nicht, ob es eine Wirkung haben würde. Ich habe es mir auch wirklich sehr, sehr analytisch angeschaut. Gibt es diese Übergewinne überhaupt? Krisenbedingt kann man davon sprechen. Ein langfristiges Instrument ist es für mich nicht, aber jetzt würde es meines Erachtens kurzfristig helfen.
Die Oligopole, die Sie da nennen, sind die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist der Spritpreis. Der kommt ja nicht ganz natürlich zustande. Ein großer Teil davon sind Steuern. Die Mineralölsteuer, auch die Mehrwertsteuer bezahlt man an der Tanksäule. Ist es eine Möglichkeit, da eine Steuer zu senken für Sie?
Man muss unterscheiden zwischen Mengensteuern und Verbrauchssteuern, und die Energiesteuern sind Mengensteuern. Also wir haben ja keinen Anstieg beim Verbrauch. Das heißt, pro Liter ist das gleich geblieben. Bei der Mehrwertsteuer sieht es anders aus, ja? Und an der Stelle muss man dann wirklich über politische Prioritäten und Finanzierung sprechen.
Was heißt das?
Naja, also das kostet unfassbar viel Geld, die Mehrwertsteuer zu senken. Wirklich sehr, sehr viel Geld. Die Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer sind mit die größten Einnahmequellen für die Finanzierung von, ja, Dingen, die wir ja auch mögen. Ja, also Kitas, Schulen, unsere Polizei. Und wenn wir gucken, dass der Bund noch nicht mal mehr 5 Milliarden hatte, um die Stromsteuer zu senken, was wir Grünen ja fordern, ja, das ist ja auch eine Art Energiesteuer, halt eben nicht auf Öl und Gas primär bezogen. Diese 5 Milliarden hatten sie nicht. Und das heißt, dieses Geld müsste erstmal aufgetrieben werden. Und da finde ich dann Dinge wieder sehr schwierig, wenn man sich anguckt, dass dann eine generelle Mehrwertsteuererhöhung und dann eine partielle Senkung an der Stelle, dann ist ja rechte Tasche, linke Tasche und die Bürgerinnen profitieren.
Ein anderer Vorschlag, den beispielsweise der CSU-Chef Markus Söder gemacht hat, wäre, die CO2-Bepreisung temporär auszusetzen. Das würde man relativ schnell, der Bundestag könnte ein Gesetz einbringen, würden die Verbraucher relativ schnell merken an der Zapfsäule.
Ja, können Sie denn gerade nochmal belegen, wie viel das wäre pro Liter?
Das wären einige Cent weniger, so 10, 15 Cent, meine ich, mich zu erinnern.
Genau, die Preisaufschläge sind halt deutlich noch darüber, ne? Da könnte man eine klitzekleine Dämpfung machen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil es am Ende auch die Planungssicherheit der Unternehmen, die ja in ihren gesamten Business Cases diese Preisentwicklung mit eingepreist haben. Ja, das ist ja eine Preisentwicklung, die man klar planen kann. Und das sehe ich bei dem ganzen Thema CO2-Preis und ETS sehr kritisch, weil man hat sich darauf geeinigt, im Klimaschutz auf marktwirtschaftliche Instrumente zu setzen, also Preisanreize. Preissignale. Ja, das war jetzt die ganzen letzten Jahre auch immer sehr in der liberalen Szene überall, bei den Konservativen absoluter Konsens. Keine Verbote, keine Gebote, bitteschön Preisanreize und eine marktwirtschaftliche Lösung. Jetzt haben Unternehmen, ich bin ja auch für Startups verantwortlich, diese Entwicklung eingepreist in ihre Business Cases. Und jetzt soll dieser Pfad, der ja eine Verlässlichkeit bietet, eben abgeschwächt werden. Wenn ich da gewichten müsste, ja, was ich da machen würde, dann würde ich doch die Übergewinner, die es tatsächlich zu beobachten gilt. Ich hatte das beschrieben. Ich will das nicht bei einem Produkt, was einfach toll ist und sich entwickelt, aber bei Krisengewinnen, die man angebotsseitig dann abschöpfen kann, dann würde meine Entscheidung nicht da ansetzen, die Planungssicherheit zu erodieren. Das gibt sowieso schon viel zu viel hin und her, sondern tatsächlich die Preise da zu dämpfen, wo sie entstehen, nämlich bei krisenbedingten Übergewinnen.
Sind Sie dann selber Autofahrerin?
Oder ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Ich frage mich immer, was mich dann qualifiziert oder nicht. Ich fahre super gerne Auto. Ich fahre auch super gerne schnell. Aber da ist dann halt meine Verantwortung als Politikerin. Ja, so ein Tempolimit. Ja, das ist ja wahrscheinlich für die Hörerinnenschaft hier ein sehr großes Triggerthema. Aber das wird ja von der Internationalen Energieagentur beispielsweise empfohlen, sogar von Veronika Grimm, was mich sehr gewundert hat.
Wirtschaftsweisen.
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die ja auch gerne mal ein abweichendes Votum macht, eher in einer wirtschaftsliberalen oder noch wirtschaftsliberaleren Haltung als der Rat der Wirtschaftsweisen sowieso ja grundsätzlich hat qua Definition.
Also Sie fahren selber gerne schnell, wären aber tendenziell für ein Tempolimit.
So ist es. Das ist halt die Aufgabe, die man hat, nicht so sehr von der eigenen Präferenz auf das, was fürs Land gut ist, zu gucken. Und natürlich,
wenn ich aber selber gerne schnell fahre, dann muss ich ja den Preis selber bezahlen. Also es ist nicht so ein bisschen eine Infantilisierung des Bürgers, dann vorzuschreiben, hey, jetzt darfst du nicht mehr so schnell fahren, weil dann verbrauchst du mehr. Also ich weiß ja, dass ich dann mehr bezahle.
Das ist aber schwierig. Sagen Sie, dass alle unsere europäischen Nachbarländer ihre Bürgerinnen infantilisieren, weil sie denen ein Tempolimit vorschreiben? Also das Verrückte ist ja, man guckt auf eine Europakarte und der einzige Staat, wo es keins gibt, ist Deutschland im Wesentlichen.
Da haben wir natürlich schon auch viele andere Freiheitseinschränkungen, die dann wiederum andere Länder nicht haben.
Welche denn?
Beispielsweise, jetzt neue Nachricht ist ja, dass deutsche Männer das Land sich abmelden müssen beim Staat, wenn sie länger als 3 Monate das Land verlassen.
Das soll ja klargestellt werden. Wir Grünen waren auch dagegen. Also dafür übernehme ich persönlich.
Da wären Sie dagegen.
Natürlich sind wir dagegen. Aber nehmen Sie doch mal eine Freiheitseinschränkung ansonsten. Also das finde ich sehr schwierig miteinander zu gewichten. Zumal man sich ja angucken muss, wir hatten eben schon den Unterschied zwischen Preisen und Menge. wenn jetzt tatsächlich einfach kein Öl mehr da ist, ist ja die Frage, soll das Öl von Vielfahrenden auf der Autobahn einfach um ein paar km/h schneller zu fahren verbrannt werden oder brauchen wir das nicht in unserer Industrie? Und dann müssen wir uns überlegen, wer sollte das idealerweise verbrauchen dürfen? Und ich will nicht die Industrieproduktion runterfahren.
Apropos Industrieproduktion, die Unternehmen in Deutschland, Sie hören das wahrscheinlich als Finanzpolitikerin sehr häufig, klagen ja seit einiger Zeit. Es wird immer lauter, es gibt fast täglich Insolvenzen, Unternehmen wandern ab, unter anderem, weil die Strompreise in Deutschland so hoch sind, die Lohnnebenkosten. Was hören Sie momentan von Unternehmern, was ist die größte Sorge?
Ich habe ja den Wirtschaftsbeirat gegründet. Und mir ist einfach super wichtig, da sitzen vor allen Dingen übrigens CEOs drin, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler laden wir uns nur ein. Ich habe 60 Leute, die CEOs sind vom großen DAX-Konzern über einen sehr großen Mittelständler bis hin zur Geschäftsführerin eines 40-Mann-Handwerksbetriebs bis hin zur selbstständigen Gründerin. So, und unsere Wirtschaft besteht aus 3,5 bis 6 Millionen Betrieben, plus noch Selbstständige und Solo-Selbstständige. Wir haben eine geniale Vielfalt in unserer Wirtschaft. Und was ich dort höre, ist zum Beispiel, dass wir uns viel mehr mit AI und den Konsequenzen auf Arbeitsmarkt und Wertschöpfungsketten beschäftigen müssen. Das möchte ich viel mehr zum Schwerpunkt haben. Ich kann es kaum ertragen, wie wenig Merz, Reiche, Klingbeil dieses Thema thematisieren, weil das doch gerade sehr substanziell sehr, sehr viele Abläufe und Wertschöpfungsketten revolutioniert. Gleichwohl, natürlich wird wieder fast alles überlagert durch das Thema Abhängigkeit von Öl und Gas. Das ist schon einfach krass. Wir brauchen, und das ist ja recht simpel.
Wie würden Sie diese Abhängigkeit besiegen?
Naja, also wir haben erstmal beim Thema Gas, glaube ich, ganz gut vorgelegt als Grüne. Ich meine, wir waren jetzt nie Freunde des fossilen Erdgases, muss man sagen. Und trotzdem haben wir akzeptiert und gesehen, dass Deutschland sehr stark von Verbrennungsenergie auch abhängt. Vor allen Dingen in der Industrie. Da finde ich das sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich es fast schon bizarr, dass ein Tillmann Kuban uns vorwirft, dass wir nach Katar gefahren sind und dort das Gas eingekauft haben.
Das war damals der grüne
haben.
Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar geflogen wegen Erdgas.
Richtig, genau. Und eigentlich war das etwas, was alle gelobt haben, dass wir dort über unseren Schatten gesprungen sind. Und jetzt soll es irgendwie falsch gewesen sein, dass man versucht, und das ist das Zauberwort, zu diversifizieren. Also sich nicht mehr von einzelnen, und es sind dann leider bei den fossilen Energien oft Potentaten, ja, abhängig zu machen, sondern zu diversifizieren. Wir haben ja auch viel Import aus Norwegen. Das ist jetzt zum Beispiel ein guter Partner an der Stelle. Gleichzeitig dann
vergleichsweise teures Gas.
Richtig, genau. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, die Infrastruktur in Katar, ich glaube, man muss diese ganzen Preisbewertungen nochmal neu adjustieren, womöglich. Ja, also da wird ja gerade tagtäglich das Neueste und Nächste zerstört. Da ist einfach gerade unfassbar viel im Fluss. Dann die Straße von Hormuz beim Öl wird gerade natürlich als großes, mächtiges Erpressungsinstrument genutzt.
Während wir sprechen, vielleicht mal für die Zuhörer, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 8. April, und über Nacht gab es jetzt eine vorläufige Einigung zwischen den USA und dem Iran. Man hat sich auf eine beidseitige Waffenruhe geeinigt und die Straße von Hormuz soll wieder geöffnet werden.
Das ist sehr spannend. Ich habe schon sehr viele Waffenruhen gesehen. Wollen wir das Beste hoffen? Auch jetzt sind die Folgen wahrscheinlich dann, sollte das jetzt sofort passieren und die Minen, die dort ja anscheinend auch sind. Ich mache nicht Verteidigungspolitik, aber es ist gerade unsere Aufgabe als Volksvertreterinnen, uns auszukennen mit dem Thema Energie und Krieg. Und dort scheint ja vieles vermint zu sein. Das muss ja erstmal geräumt werden. Man kann also nicht mit einer sofortigen Senkung und einer sofortigen Lösung von allem rechnen. Erinnern Sie sich daran, dass ein Riesentanker im Suezkanal war?
Ja.
Na, und das hat Monate gedauert, bis diese ganzen Lieferketten sich dann wieder eingependelt hatten, bis die Preise und alles sich wieder normalisiert hatte. Und deswegen gilt es jetzt einfach, also ich verstehe nicht, warum nicht noch mehr Leute jetzt finden, okay, wir sind abhängig von Öl und Gas. Das haben wir selber nur in sehr wenigen Mengen in Deutschland.
Es gibt schon Vorkommen in der Nordsee und in einzelnen Bundesländern.
Ich habe ja gesagt, in sehr wenigen Mengen. Man könnte theoretisch Fracking betreiben.
Es würde für ein paar Jahre, könnte man damit Erdgas gewinnen.
Ich bin eine Strategin. Ich habe Strategieberatung gemacht und ich möchte gerne, dass es Deutschland mittel- und langfristig gut geht. Da geht es um Kinder, Enkel, aber auch um uns. Ja, wir beide, die wir hier sitzen, werden wahrscheinlich auch noch ungefähr mindestens mal 40 Jahre leben, hoffe ich doch mal. So, das heißt, es geht eben nicht nur um ein paar Jahre. Und dann kann man immer sagen, Politikerinnen und Politiker denken nur in 4-Jahres-Zyklen. Ich tue das nicht. Ich finde das auch unverantwortlich. Ich möchte, dass es den Menschen in Deutschland auch mittel- und langfristig gut geht. Und deswegen gilt es, die Energien, die wir hier in Deutschland herstellen können, zu stärken. Das ist nicht ganz unkomplex, weil wir alle wissen, dass...
Auch Erdgas oder Erdgas nicht?
Naja, also ich finde, wir müssen uns alles angucken, was jetzt gerade passiert. Ja, das
heißt,
ist ein Problem.
Sie wären dafür, das Fracking-Verbot, was es momentan gibt, aufzuheben
in
oder darüber
Moment
nachzudenken?
Noch nicht. In diesem Moment noch nicht, auf keinen Fall. Das ist eine total tricky Angelegenheit. Und wie gesagt, das ist auch nicht meine Verantwortung, das hier zu beschreiben. Ich weiß nur, dass wir auch von den USA an der Stelle, hat die EU sich auf einen sehr schlechten Deal eingelassen, Energie, also ob der jetzt so kommt oder nicht, aber er ist verbal vereinigt, 750 Milliarden einzukaufen von Trump. Ich finde das unverantwortlich. Ich bin für eine Diversifizierung. Wir müssen zum Beispiel auch gucken, Partnerstaaten im afrikanischen Kontinent in Bezug auf die Produktion von grünem Wasserstoff, den Hochlauf hatten wir ja gemacht, besser zu gewinnen. Wir müssen unsere Netze modernisieren.
Das wird sehr teuer. Was sagen denn eigentlich die Mitglieder Ihres Beirats, die Speicherkapazitäten auszubauen, ist, glaube ich, sehr, das kostet Milliarden.
Naja, also Speichertechnologie ist ja eigentlich gerade eine totale Booming-Technologie, die nur gerade durch Katharina Reiche abgewürgt wird. Also das ist so nicht ganz richtig. Speicher ist natürlich ein total relevanter Punkt.
Das ist nicht
Punkt.
Richtig, dass die Milliarden kostet? Oder was meinen Sie genau?
Ja, aber alles kostet Milliarden, wenn wir uns hier unabhängig machen wollen. Also es kostet gerade die Bürgerinnen und Bürger auch super viel Geld, dass die Großkonzerne, die von Öl aus anderen Ländern abhängig sind, die Preise gerade so erhöhen und dass das Rohöl teurer wird. Es ist alles unfassbar teuer und deswegen gilt es doch jetzt so zu investieren, wenn wir schon Milliarden ausgeben, dass wir das nicht Putin und Trump in den Rachen schmeißen, sondern in unser eigenes Land investieren. Das ist die Kernaussage.
Okay, also nochmal die Frage, die Mitglieder Ihres Beirats, also unter anderem ein DAX-Vorstand haben Sie genannt oder DAX-Unternehmen.
Genau, Leo Birnbaum ist dabei zum Beispiel.
Die kommen ja vielleicht auch teilweise aus energieintensiven Branchen, Stahl, Aluminium, Chemie, Glas. Was sagen die denn dazu, also zu der grünen Energiepolitik? Haben die da gar keine Kritik dran?
Naja, also es gab natürlich mal Kritik daran, wie zum Beispiel die Gaswende vorangetrieben wurde damals auf der Art und Weise. Wie gesagt, war jetzt bei dem ersten Treffen, das wir hatten, war das Thema AI sehr, sehr groß. Wir hatten jetzt das zweite Treffen, was wir hatten.
Also auch künstliche Intelligenz ist ja wahnsinnig energieintensiv, beziehungsweise die Rechenzentren, die es dann braucht, um künstliche Intelligenz auch zu fördern.
Absolut ist sie energieintensiv. Also ich mache jetzt auch keine staatliche AI-Subvention an der Stelle, aber es kommt ja, ja. Und die Datenzentren wollen gekühlt werden, ja. Das ist ja übrigens auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, die Kühlung. Da gibt es auch schon total coole Innovationen, ja. Es gibt da draußen oft viel mehr tolle Lösungen, als wir das im politischen Raum oft, sage ich mal, auf so einem Level, was auch diskutiert wird, dann wahrhaben. Wir haben eine Sondersitzung tatsächlich jetzt vom Beirat gemacht, eine digitale, zum Thema Energiekrise. Und natürlich haben wir eine Belastung. Wir hatten allerdings und haben ja auch noch ein paar Vorräte da.
Was meinen Sie mit Vorräten?
Es gibt ja noch ein paar Gas- und Ölvorräte. Also nicht so viele, wie wir Grüne glauben, dass es richtig wäre. Wir haben ja auch damals eine Gasinfrastruktur übernommen von Angela Merkel geführter Regierung, wo ja unsere Gasspeicher an einen russischen Konzern verkauft worden waren. Also es ist ja wirklich verrückt. Oder Katharina Reiche hat jetzt einen Teil unserer Ölinfrastruktur an einen Trump-Fan verkauft. Also das ist einfach für mich nicht nachvollziehbar. Da muss ich noch nicht mal mehr politisch jetzt mit allem einverstanden sein. Aber wenn ein Friedrich Merz sagt, wir wollen souverän sein, dann ist es doch wichtig, dass wir souverän für unsere Energie sorgen können. Das heißt, das, was wir hier haben, und hier herstellen können, massiv unterstützen, dass das gelingen kann und mal die ganzen Ketten zwischen Bayern und Norddeutschland etc. da wirklich sich hinzusetzen und das zu lösen, wie wir das hinbekommen können. Das müsste doch jetzt die Aufgabe sein. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Bunkerrunde erinnern. Da hatten sich Scholz mit Habeck und Lindner und ein paar anderen getroffen immer, um diese Energiekrise zu lösen. Und wir sind gerade in einer genau gleich krassen Energiekrise wie nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und deswegen
sind die Umstände besser geworden. Also auch der Ausstieg aus der Atomenergie hilft ja nicht besonders. Also es gibt Schätzungen, dass der Strompreis, wäre man nicht ausgestiegen, was natürlich lange geplant war, auch unter der Regierung Merkel beschlossen, der Strompreis wäre jetzt wahrscheinlich wenigstens einige Cent günstiger pro Kilowattstunde, hätten wir halt noch Atomenergie. Und wir hatten in Deutschland ja die sichersten Atomkraftwerke.
Ja, also ich glaube, viele übersehen, dass wir sowieso einen europäischen Energiemarkt haben. Deswegen sind diese ganzen Grafiken In- und Export und so weiter immer so ein bisschen hanebüchen. Wir haben einen europäischen Energiemarkt. In Bezug auf den Atomausstieg ist ja die Frage.
Atomstrom aus
teilweise, ja, das ist teilweise so.
Warum sollten wir den nicht in Deutschland herstellen?
Also machen Sie mir bitte einen Business Case, wo ein privater Versicherer das Atomkraftwerk versichert, dann lassen wir uns weiterreden. Ich habe jetzt übrigens dieses Argument von Christian Lindner, dem ehemaligen FDP-Finanzminister, mit dem ich halt sehr viel zu tun hatte, entlehnt. Ja, auch einfach, um mal aufzuzeigen, dass das gar nicht immer nur so eine grüne Haltung ist. Außerdem wurde der Atomausstieg von Angela Merkel und auch von der FDP und allen beschlossen.
Aber
und deswegen, es wird sehr ideologisiert, muss ich an der Stelle sagen.
Die Ampelregierung, SPD, FDP und Grüne hätte den natürlich nochmal herauszögern können. Es wurde ja nochmal um 3 Monate verlängert, aber auch in einer Energiekrise. Man hätte ja auch nochmal um 2 Jahre verlängern können.
Genau, darüber hätte man diskutieren können. Die wären jetzt allerdings auch vorbei gewesen. Und Atomkraftwerke müssen alle 10 Jahre sicherheitsüberprüft werden. Die Atomkraftwerke, die wir noch hatten, waren schon 13 Jahre drüber. Ja, da wurden da überall ein Auge zugedrückt. So, es war einfach, selbst die Atomkraftbetreiber haben gesagt, das bringt überhaupt nichts. Wir können darüber jetzt diskutieren. Ich finde das ehrlicherweise eine Zeitverschwendung, weil jetzt sofort, also selbst China, und die sind ja 1000-mal schneller als wir, brauchen 7 Jahre, um ein neues Atomkraftwerk zu bauen. So, jetzt in den nächsten mindestens mal 7 Jahren würde das nicht helfen.
Sie bauen aber noch
Kernkraftwerke. Ich bin überhaupt nicht an der Bundesregierung.
Nee, ich meine China.
Naja, aber wenn sie es täten, in England gab es eins, da sind die Kosten explodiert. Also ich bitte, wenn wir bei der einen Seite über Milliarden reden, müssen wir hier auch über die Milliarden reden und uns einmal ehrlich machen, wie teuer das eigentlich wäre. Das Zweite ist, wir erinnern uns schon alle noch an Tschernobyl und ich hatte wirklich Sorge, also ich finde, Putin ist ziemlich abgedreht. Ich weiß nicht, ob es hier jemanden gibt, der das anders sieht, aber der hat Pläne vom paneurasischen Staat etc. Und er ist ziemlich klar damit, dass er nicht Halt machen will bei der Ukraine. Er redet natürlich auf Russisch, aber da ist er ziemlich klar. Und Atomkraftwerke können auch Ziele sein. Und deswegen fand ich damals, dass nach dem Angriff eines Kriegs mitten in Europa.
Und da wäre dann Deutschland das Ziel und alle anderen europäischen Länder hätten das Problem nicht. Also die meisten europäischen Länder haben ja noch Kernkraftwerke.
Was ist denn das für ein Argument? Die Frage ist doch jetzt, ob wir neue bauen und ob uns das was bringt, ob das kostengünstig ist.
Und Ihr Argument ist, das sollte man nicht machen, falls Putin durchdreht.
Nein, ich habe gesagt, dass vor 4 Jahren, als der Angriffskrieg ausbrach, wir alle eigentlich gerade in der Aufbruchstimmung waren. Ja? Und dann kam der 24.2. Und dann musste man die Dinge auch nochmal neu bewerten. Und ich wollte nur sagen, dass es auch ein Sicherheitsargument gibt. Und im Sommer in Frankreich ist über die Hälfte der Atomkraftwerke abgeschaltet, weil es zu heiß wird und weil sie die nicht mehr kühlen können. Also lassen Sie uns doch bitte ernsthaft darüber sprechen, dass es nicht das eine, es kostet ein bisschen Geld, die erneuerbaren Energien, die wirklich sicher sind und hier hergestellt werden können. Und das andere wird dann anders bewertet. Ich möchte mir eine faire Bewertung der Kosten, dessen, was uns jetzt helfen kann und dessen, was uns was bringt und was auch sicherheitspolitisch sinnvoll ist. Darüber möchte ich sprechen, wie wir unsere Energie sichern können. Wir haben auch kein Endlager.
Ich finde,
wollen Sie ein Endlager?
Besonders,
wollen Sie ein Endlager in Ihrem Garten?
Also Finnland hat ja zum Beispiel eine neue Technologie
hat eine viel
entwickelt,
bessere,
um den Atommüll dann unter der Erde zu entsorgen in Form von Kupferkapseln.
Ich weiß, aber Finnland hat eine andere Geografie. Wir haben sowas bisher noch nicht gefunden in Deutschland. Wir können darüber natürlich jetzt die ganze Zeit trefflich diskutieren. Es wird nur weder Großmarienhütte im Beirat noch irgendeinem Glasproduzenten, Normos etc. Ich habe so großartige Unternehmen. Im Beirat wird es jetzt kurzfristig was bringen.
Nicht kurzfristig, aber langfristig. Sie haben ja selber gesagt, Sie denken in langen Zyklen und nicht in Legislaturperiode.
Absolut, da denke ich auch drüber nach und ich bin dafür, dass wir bei vielem nochmal neu denken. Ich bin nur bei den Vollkosten, die ich nun mal kenne, bei den unterschiedlichen Energieträgern. Es gibt keinen privatwirtschaftlichen Versicherer. Es ist unfassbar teuer. Wir haben die Endlagerfrage nicht geklärt und wir haben gute Alternativen. Wir haben gute Alternativen. Von daher, wenn Sie wollen, diskutieren wir noch gerne darüber weiter. Wir können auch gerne nochmal über ein anderes Thema sprechen.
Ich hätte noch eine Frage und zwar, vor kurzem haben Sie mit anderen Grünen in einem Papier geschrieben, wir Grünen sind die zentrale politische Stimme der Startups in Deutschland. Startups und Scale-Ups spielen in einem neuen europäischen Wirtschaftsmodell für Deutschland und Europa eine Schlüsselrolle. Startups stellen aber in den seltensten Fällen große Maschinen her oder beschäftigen, Sie wollen mir widersprechen, ich rede noch zu Ende, ja. Oder beschäftigen Tausende bis Zehntausende Mitarbeiter und große Firmen wie BASF wandern ins Ausland ab. Auch Bosch, Mercedes haben alle große Probleme. Ist der Fokus auf Startups eigentlich zeitgemäß?
Ja, natürlich. Also das finde ich wirklich cool, dass Sie diese Frage stellen. Also erstmal wandern ja Bosch und Mercedes jetzt nicht komplett ins Ausland ab, ne? Wir haben Herausforderungen, aber das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Das Zweite ist allerdings, dass natürlich die auch mal, also Siemens ist auch mal in der Garage gegründet worden, ja? Und ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Deep Tech schon mal gehört haben. Es gibt ja immer im Startup- und Scale-Up-Bereich die fanciesten englischen Begriffe. Und Deep Tech ist eigentlich neue Industrie. Ja, also ein kleines Beispiel. Wir haben ja bei der Plastikproduktion auch eine krasse Abhängigkeit von Öl. Und ein Startup, das jetzt gerade skaliert, stellt, weil sie zufällig an der Uni, und wir sind in der Uni-Forschung so cool und super in Deutschland und Europa, aber vor allen Dingen auch wirklich in Deutschland, das ist eine echte Stärke. Und die stellen jetzt aus Maisabfällen, ist zufällig rausgekommen, dass das funktioniert, daraus Plastikersatz herzustellen. Also das, und dieses Plastik könnte man einfach so auf den Kompost werfen und wir hätten ja die Ressource hier. So, das heißt, in Bezug auf innovative Lösungen, die uns resilienter machen, ist es unfassbar wichtig. Das zweite Thema, das ist ja erstmal die Ideengenerierung und das Thema Innovation, ne? Und Innovation ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn wir unseren Wohlstand von morgen sichern wollen, in Deutschland und in Europa. Das zweite ist, dann haben wir coole Startups in unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe gerade ein Beispiel aus der Industrie genannt, weil Deep Tech bedeutet eigentlich eben Industrie. Das heißt, da werden durchaus Maschinen auch hergestellt und Maschinen gebraucht. Da hat man allerdings Herausforderungen und deswegen, ich glaube, Sie hatten es auch genannt, machen wir ja auch einen Fokus auch auf Finanzierung. Da braucht man ganz andere Finanzierungsmodelle als bei diesen ganzen Softwarebuden. Ja, und wir sind ja wirklich gerade da auch stark in der Maschinenentwicklung und deswegen setze ich mich so stark für eine europäische Kapitalmarktunion ein, wo wir dann endlich mal vielleicht anschließen könnten an das, was die USA immer machen. Unsere tollen Startups gehen super oft in die USA. Dann haben wir hier die Grundlagenforschung gemacht und in den USA wird die ökonomische Ernte eingefahren. Das kann so nicht bleiben. Und deswegen verstehe ich oder ist mir unverständlich, warum Katharina Reiche und Friedrich Merz das nicht häufiger benennen, dass auch unsere...
Sie sind auf jeden Fall kein Freund, keine Freundin von Katharina Reiche, der aktuellen Wirtschaftsministerin.
Ich kenne sie persönlich nicht, aber ich muss sagen, dass ich bisher ihre politische Arbeit in weiten Teilen nicht schätze. Und beim Thema Startups und Scale-Ups macht sie bisher niente, nichts. Also wir hatten innerhalb von 6 Monaten nach Regierungsantritt schon die Startup-Strategie fertig, obwohl wir den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatten. Und es ist einfach so wichtig für unseren zukünftigen Wirtschaftsstandort, dass hier gehandelt wird und ich sehe einfach nichts. Und auch energiepolitisch habe ich große Sorgen, dass ihre Politik wirklich zu niedrigeren Preisen führt, weil sie doch sehr stark mit sehr wenigen großen Playern, da kommen wir wieder in das Problem der Oligopole reindenkt.
Allerdings gab es auch am vorherigen Wirtschaftsminister Robert Habeck relativ viel Kritik, als er noch im Amt war. Besonders unbeliebt, das wissen Sie sicher noch gut, war das sogenannte Heizungsgesetz. Eigentlich heißt es Gebäudeenergiegesetz. Das sollte regeln, dass Heizungen in Deutschland klimafreundlicher werden und dafür sollten diese grundsätzlich mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden, wobei es dann Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen geben sollte. Ziel war es also, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zu senken. Jetzt hat die neue Bundesregierung, die Union und SPD haben das Gesetz reformiert.
Noch nicht fertig.
Genau, aber es gibt einen Gesetzesbeschluss, Sind Sie mit dem einverstanden? Hielten Sie das Gesetz, das die alte Novelle von Robert Habeck für reformbedürftig oder sagen Sie, das war richtig so?
Naja, also ich gucke mir dann gerne die Realität an und wenn man anguckt, dass der Effekt dessen, was gerade diskutiert wird, das ist ja noch nicht beschlossen. Der Effekt ist, dass man Menschen suggeriert, dass es wieder total sicher und günstig wäre, eine Gas- und Ölheizung einzubauen, muss ich einfach sagen, das ist sehr aus der Zeit gefallen, wenn man sich das gerade anguckt. Und das Zweite ist ja, dass also da ist sehr viel schiefgelaufen rund ums Gebäudeenergiegesetz, ne? Damals, das war aber auf unterschiedlichen Ebenen, ne? Sachebene, politische Ebene, kommunikative Ebene, persönliche Ebene. Aber am Ende war das ja ein Gesetz, wo selbst einige Handwerkskammern gesagt haben, kommt Leute, jetzt lasst es bitte so, weil so können wir jetzt wieder planen, ne? Und von daher glaube ich, dass auch da dieses erratische Hin und Her und wir wollen das abschaffen und jetzt ist das, oh, ich weiß auch gar nicht mehr, ob die Bürgerinnen und Bürger das überhaupt hören wollen. Ja, das böse Habeck. Am Ende hatte sich vieles auch etabliert. Ich bin ja auch in meinem Wahlkreis viel bei Handwerksunternehmen.
Es gab schon viel Ablehnung gegen dieses Gesetz, gerade im ländlichen Raum.
Während der Entwicklung ja, auf jeden Fall. Aber jetzt soll ja sogar die Förderung deutlich runtergefahren werden. Am Ende hatten ja viele ihren Frieden damit geschlossen. Ja, ich meine, die Kritik muss man sich ja immer angucken, um welches Gesetz ging es, den ersten Entwurf, dann die Überarbeitung oder das Finale. Ja, und beim Finalen muss ich sagen, da hatte sich das doch extrem beruhigt, muss man sagen. Und die Handwerksbetriebe, wie gesagt, in meinem Wahlkreis, die stehen dort alle und sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Das rechnet sich nicht, wenn ich jetzt noch den Leuten Gas- oder Ölheizung einbaue. Die Wärmepumpe ist einfach super effizient. Ich fand immer total schade.
Für Neubauten. Schade. Aber für Neubauten ist die Wärmepumpe effizient.
Ja, also wir können natürlich jetzt alle wieder unsere ganzen Betrachtungsweisen angucken. Es gab ja auch keine Verbote, was ich ja wirklich einmal nochmal klarstellen will. Selbst im allerersten geleakten Entwurf standen ja diverse Technologien drin. Da wurde ja auch wirklich einfach blank gelogen. Ja, was da alles, dass da nur die Wärmepumpe drin gestanden hätte, wurde gelogen. Ja, also auf einem Flyer der CDU Deutschlands, wo ich sagen muss, Leute, ihr könnt uns doof finden, ihr könnt uns kritisieren, aber lasst uns doch wenigstens versuchen, auf dem gemeinsamen Boden der Realität miteinander zu diskutieren. Deswegen sage ich nur, da waren sehr viele Ebenen. Wir haben auch Fehler gemacht, ja, aber ganz ehrlich, das war auch einfach eine Gesamtgemengelage, die nicht so gut getan hat dem Land. Und wenn man sich anguckt, zum Beispiel in Dänemark, wie groß die Durchdringung dort ist mit klimafreundlichen Heizungen und alle sind super entspannt und alles ist fein, finde ich, dürfen wir alle mal in der Aufregungsökonomie.
Dänemark hat natürlich auch einen niedrigeren Strompreis als Deutschland, das spielt ja auch mit rein.
Dürfen wir auch alle in der Aufmerksamkeitsökonomie mal ein kleines bisschen runterfahren.
Okay. Trotzdem noch mal eine Nachfrage bei dem Gesetz. Also eine Modellrechnung ging damals davon aus, ich glaube, die kam aus dem Wirtschaftsministerium, dass mit dem Gesetz bis 2030 ungefähr 10 bis 40 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Und dann gab es andere Rechnungen oder das ist Fakt, dass China so viel CO2 an 2 Tagen ausstößt. Also was man mit einem theoretischen Heizungsgesetz aus der Ampelregierung in 5 Jahren eingespart hätte. Wie erklärt man sich das? Also macht es dann trotzdem Sinn, solche Gesetze einzuführen, um halt das bisschen CO2 zu sparen?
Ich glaube, die Frage, die Sie stellen, ist ja so ein bisschen unabhängig vom Gesetz nur, ne? Sozusagen.
Das ist jetzt, genau, das ist ein Beispiel.
Wir sind 1% der Weltbevölkerung und wir stoßen irgendwie in Anführungsstrichen nur 2%. Das ist allerdings schon das Doppelte als das, was uns dann sozusagen zusteht. Aus so lohnt es sich in Deutschland Klimaschutz zu machen. Das ist ja eigentlich die grundlegende.
Der die Bürger mehr kostet.
Ja, die Frage ist ja, ob es die Bürger mehr kostet, ne? Auch da müssen wir wieder gucken. Klar, eine Anfangsinvestition, aber ich habe so viele Rechnungen gesehen von Leuten, die gesagt haben, in 5 Jahren oder whatever, ja, kommt immer drauf an, hat sich die Wärmepumpe total amortisiert und alles ist super. Von daher finde ich auch da an der Stelle, auch eine neue Öl- und Gasheizung kostet ja Geld und die kostet dann vielleicht mittel- und langfristig oder sehr sicher sehr viel mehr Geld. Also es ist ja immer auch die Frage, welche Kosten man mit welchen Kosten vergleicht. Ja, auch die Kosten des Nichthandelns sind krass. Und ich mache ja nicht Klimaschutz, weil ich irgendwelche Preise hochmachen will. Das ist ja immer so eine ganz komische Unterstellung. Ich will ja, dass es günstig wird. Ja, die Erneuerbaren und die sind einfach mit die günstigsten Energieformen, wenn man es hinkriegt mit den Netzen und den Speichertechnologien, hatten wir ja eben schon.
So. Die aber ein paar Milliarden kosten, bis sie dann.
Ja, sorry, aber diese paar Milliarden, habe ich eben auch schon gesagt, sind unfair, immer einzeln rausgegriffen zu werden. Die ganzen anderen Milliarden, die uns das kostet gerade. Allein der blöde Tankrabatt hat uns 3 Milliarden gekostet und der ist primär bei den großen Energiefirmen gelandet. Also bitte, lassen Sie uns da dann fair vergleichen, was alles andere auch kostet. Und darauf möchte ich ja auch gerade hinaus. Das Nichthandeln wird uns sehr viel mehr kosten, als jetzt zu handeln. Das ist das eine. Und das zweite ist, es macht uns unabhängiger, wenn wir uns von fossilen Energien lösen. Und ehrlicherweise CO2 und fossile Energien, das ist genau die gleiche. Das ist eine Medaille, ja. Das auf der einen Seite steht CO2 und auf der anderen Seite fossile Energien. Und wir müssen das gar nicht aus altruistischen Klimaschutzgründen, wobei das noch nicht mehr altruistisch ist, weil wir alle darunter leiden werden, auch aus unter krassen Flüchtlingsströmen. Da muss man auch mal drüber sprechen. Das ist ja das super Unlogische. Gegen Migration zu sein und nichts gegen den Klimawandel zu tun, geht logisch überhaupt nicht zusammen, weil der Klimawandel ja
Fluchtursachen. Sie sprechen jetzt über die Union oder wen meinen Sie?
Vor allen Dingen die AfD an der Stelle. Aber es gibt auch bei der Union manche Leute. Ne? Aber primär rede ich über Klimawandel. Leugner, die nichts machen wollen. Und die sind ja wirklich primär in der AfD, muss man sagen. Es gibt ja sehr viele coole Leute in der CDU. So, jedenfalls wollte ich nur sagen, dass es unlogisch ist, die Kosten so einzeln rauszugreifen und dass es uns unabhängiger macht, wenn wir das hinbekommen mit unserem Klimaschutz. Und es birgt auch echt viele coole Business Cases. Und das kommt mir auch zu wenig vor. Es wird alles immer so schlecht geredet, als ob wir keinen Bock mehr hätten auf Innovation, die dann auch noch gut ist für die Natur. Dafür möchte ich einfach echt werben, ja. Also bei Startups und Scale-Ups sind auch.
Also wenn ich einwerfen darf, Windmühlen sind ja zum Beispiel nicht nur gut für die Natur. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass dadurch zum Beispiel 260.000 Fledermäuse pro Jahr sterben, was ja auch nicht wenig ist.
Richtig, das stimmt. Man kann immer, wenn man etwas nicht will, ein Gegenargument finden. So, und deswegen will ich nur einfach darauf hinaus. Ich hatte eben schon das coole Beispiel von Innovationen im Plastikbereich genannt. Und dieser Beispiele gibt es halt unfassbar viele. Ich bin auch zum Beispiel, um mal vielleicht was Überraschendes nochmal zu sagen, habe ich ja vielleicht sowieso, wer weiß. Aber ich bin voll für Forschung von Fusionsenergie. Ja, ich bin nicht dafür, dass man so blöd ist, anzunehmen, dass sie in 10 Jahren auf jeden Fall Teil des Energiemixes ist, weil wir das seit Jahrzehnten erforschen und noch nicht den Durchbruch gemacht haben. Aber ich bin doch dafür,
das zu erforschen. Ist es eine Mehrheitsmeinung in der Fraktion?
Wir haben Proxima Fusion bei uns im Beirat. Und bei Forschung sind wir ganz vorne mit dabei. Klar, das ist doch super. Wir wären doch total bescheuert, uns dort nicht zu öffnen, zu gucken, neue Dinge zu erforschen. Das tut mir manchmal echt weh, dass uns das zugeschrieben wird, dass wir so irgendwie wie so Automaten so, jetzt haben wir Solar und Wind und dabei bleibt's und so. Nein, natürlich sind wir offen für Innovationen, ja. Und wenn es noch eine geilere Lösung in Zukunft gibt, gerne, bitte her damit. Aber bitte eine, die uns nicht von einem Trump-Verrückten abhängig macht und nicht von einem Putin-Verrückten abhängig macht, sondern die uns hilft, hier in Deutschland und Europa wirklich souverän wirtschaften zu können.
Letzte Frage. Werden die Grünen noch einmal Teil der Bundesregierung?
In dieser Legislaturperiode?
Oder in der nächsten?
Na, also dafür, dass wir in der nächsten mitregieren, da werbe ich sehr dafür. Da brauchen wir aber jetzt auch eine solidere Finanzpolitik dafür, damit wir dann nicht vor einem riesigen Schulden- und krassen Haushaltsscherbenhaufen stehen. Deswegen, ich mache mich für Deutschland stark, aber ich fände es auch schön, 2029, wenn da dabei sein sollte. Klar, also ich will super starke Grüne. Ich freue mich auch, dass wir gerade in der Wählergunst so sukzessive, manchmal so ein stetiges, langsames Wachstum auch sehr gut und besser als so Hypes. Da fällt man meistens
gesundes
wieder
Wachstum
runter.
Sozusagen.
Gesundes, organisches Wachstum, ganz genau. Und von daher, klar, ich möchte gestalten. Das will ich auch aus der Opposition heraus. Vielleicht haben Sie gehört, dass ich hier nicht nur auf Antikrawall gebürstet bin, sondern Lust habe, konstruktiv das Land voranzubringen. Und das mache ich in der Rolle als Opposition, aber noch natürlich viel lieber noch als Regierung.
Und Sie lösen dann Frau Reiche ab als Wirtschaftsministerin? Oder was wären so Ihre Ziele?
Ich glaube,
wo sie so viel attackiert haben, das ganze Gespräch lang.
Nee, es ging um Wirtschaft und Herr Klingbeil haben wir natürlich viel zu wenig thematisiert, aber es ging ja auch viel um Energie und das liegt nun mal in ihrem Haus. Ich würde sagen, meine Kompetenzen sind natürlich auch Wirtschaftspolitik, aber das Finanzressort ist richtig toll und ich habe mich da jetzt die letzten 4,5 Jahre und davor hatte ich ja schon, bin Finanzbetriebswirtin und so, finde ich schon sehr, sehr reizvoll, in welcher Funktion auch immer ich persönlich das dann mache, aber es ist ein großartiges Haus und mit ganz vielen Handlungsmöglichkeiten und da weiter mitzugestalten, das fände ich sehr attraktiv.
Sagt Katharina Beck, sie ist finanzpolitische Sprecherin und Vorsitzende des Grünen Wirtschaftsbeirates. Frau Beck, vielen Dank für das sehr lebhafte Gespräch.
Ja, fand ich auch. Das war sportlich, aber hat Spaß gemacht.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Lob, Kritik, Kommentare lesen wir unter machtspiel@nzz.de. Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge Machtspiel gibt's am nächsten Donnerstag. Bis dahin, tschüss, tschüss.